herzlich willkommen heute zur Folge Nummer 58. Ich bin heute alleine und wir kümmern uns um den sechsten und letzten Teil der Sozialpsychologie. Es wird heute gehen um soziale Wahrnehmung, Attribution und soziale Kognition. Und das sind auch die drei Punkte, an denen wir uns langhangeln werden, wobei der letzte Punkt ein bisschen ausführlicher ist. Aber steigen wir erstmal ein in die soziale Wahrnehmung. Also Wahrnehmung als solche hatten wir ja schon im zweiten Semester und jetzt geht es um die soziale Wahrnehmung. Das ist nämlich der Prozess, bei dem Informationen über die individuellen Merkmale einer Person gesammelt und interpretiert werden. Also das Sammeln, Interpretieren, auch so das Bündeln spielt da eine Rolle. Und da kennen wir auch schon verschiedene Effekte, die wir, wie gesagt, in der Wahrnehmung schon hatten, sei es der Halo-Effekt, das Einfrieren, die Projektion, der erste Eindruck und lauter solche Dinge. Und die versuchen wir uns hier zu erklären. Und da ist die erste wichtige Frage, wie bilden wir uns eigentlich den Eindruck von anderen Menschen? Da kommt es erstmal auf die Art der Persönlichkeitsmerkmale an. Also es kann sein, dass ein zentrales Persönlichkeitsmerkmal unsere Wahrnehmung der gesamten Persönlichkeit beeinflusst. Beispielsweise, wenn wir eine Person als warm oder kalt beschreiben, dann geht damit schon ganz viel einher. Es kann aber auch sein, dass das nur eine begrenzte Auswirkung hat, wenn das zentrale Persönlichkeitsmerkmal beispielsweise Höflichkeit ist. Das ist nicht so stark prägend. Wichtig ist auch die Reihenfolge, in der die Informationen dargeboten werden. Finde ich auch besonders spannend, denn nicht alle Informationen werden bei der Eindrucksbildung berücksichtigt, sondern früher dargebotene Infos finden gerade unter Zeitdruck mehr Beachtung. Also schon generell, aber unter Zeitdruck gerade noch mehr. So, das führt dann schon so ein bisschen zu diesem ersten Eindruck. Es gibt auch die verbalen Daten, so Eigenschaftsworte, im Gegensatz zu sensorischen Daten, Anblicke, Töne, Gerüche oder Bewegung, also durch die Sinne wahrnehmbar. Und verbal ist ja dann eher durch das, also schon klar auch durch den Sinn, aber das Verstehen geht da eher um das Kognitive. Und die unterschiedlichen Eindrücke aufgrund sensorischer Daten sind immer nur im Vergleich zum Vorliegen von den Eigenschaftswörtern zu sehen. Also ein Beispiel. Menschen mit einem sogenannten Babyface, also ich denke, kann man sich darunter vorstellen, was damit gemeint ist, werden als weniger dominant, naiv und warm wahrgenommen. Und eine hohe und laute Stimme beispielsweise wird sofort mit Extravertiertheit so verbunden, obwohl das überhaupt nicht sein muss. Also die sensorischen Daten sind da auf jeden Fall ausschlaggebender. Und die Zusammenfassung von Daten geschieht dann anhand von eigenen Theorien, also so individuellen, sogenannten impliziten Persönlichkeitstheorien. Und da gibt es einmal die Summation. Das bedeutet, dass positive Informationen einen positiven Eindruck immer weiter verbessern, den man hat. Oder eine Durchschnittsbildung, dass die, das ist quasi eine Verschlechterung eines positiven Eindrucks aufgrund weiterer Informationen. Also da wird es dann eher wieder so ein bisschen relativiert. Und natürlich die sich selbst erfüllende Prophezeiung, die kennen wir auch aus dem vorangegangenen Semester. Also wenn ich denke, etwas sei so oder so, dann wird das auch mit höchster Wahrscheinlichkeit für mich so sein. Na, wenn ich morgens aufstehe und mir denke, ja, der Tag, der wird beschissen, dann ist es ziemlich wahrscheinlich, dass er auch beschissen wird. Und genauso ist es ja bei der Beurteilung von Menschen. Wenn ich gleich denke, naja, der will mich nur verarschen, ausnehmen, ausnutzen, dann werde ich mich auch so fühlen, je nachdem, ob das dann, also egal, ob das so ist oder nicht, ich werde auf jeden Fall denken, dass es so ist. Genau, das ist es schon zur sozialen Wahrnehmung. Also da ging es jetzt wirklich nur darum, wie passiert das eigentlich mit diesem Eindruck. Das umfasst dieser Begriff. So, jetzt kommt der zweite Punkt, die Attribution bzw. Attributionstheorie. Also erstmal allgemein. Die beschäftigt sich mit unseren Erklärungen für unser eigenes Verhalten und das Verhalten anderer Menschen. Also sowohl unseres als auch das von anderen. Und dabei ist ein wichtiger Begriff die Kausalattribution. Das bedeutet Ursachenzuschreibung. Na, also ich beschreibe halt Ursachen zu. Ich nehme an, dass es Ursachen gibt, die es vielleicht gar nicht gibt. Warum ziehen wir sogenannte dispositionale Schlussfolgerungen? Also, ne, das sind halt Schlussfolgerungen, die von überdauernden charakteristischen Merkmalen abhängen, zum Beispiel Persönlichkeitsmerkmalen. Da geht es um unstrukturierte Informationen, die zu einem Ganzen zusammengeführt werden. Also wir haben Informationen, die liegen ganz wirr vor und die probieren wir irgendwie zu einem Ganzen zu bringen. Und die gestatten dann eine Vorhersage und damit eine gewisse Kontrolle über das künftige Verhalten. Also beispielsweise, wenn ich einen Menschen in eine Schublade stecke, als, weiß ich nicht, gewalttätig, dann kann ich mit hoher Wahrscheinlichkeit voraussagen, in bestimmten Situationen, dass die Person gewalttätig reagiert und das gibt mir eine gewisse Kontrolle über künftiges Verhalten. So ist das gemeint, also meiner Interpretation nach. Genau, das war allgemein und jetzt geht es um den Zusammenhang von Attribution und Leistung, also Attribution, Zuschreibung. Die Schlussfolgerung über die Ursache eines Erfolges oder Misserfolges nehmen Einfluss auf künftige Erwartungen, Motivationen und Emotionen. Also hier geht es wirklich um Erfolg und Misserfolg, also Leistung halt. Und da gibt es so eine Einteilung in kontrollierbare und nicht kontrollierbare Ursachen und in interne und externe Ursachen. Und innerhalb dieser internen und externen Ursachen ist nochmal eine Unterteilung in stabil und instabil. Klingt erstmal ein bisschen viel, ist aber ganz einfach. Machen wir es mal am Beispiel von den internen Ursachen. Wie gesagt, da gibt es stabil und instabil. Stabil wäre das Können, also was man kann, was man weiß, und das ist kontrollierbar. Hingegen nicht kontrollierbar ist eine Begabung, eine Intelligenz oder ein Körperbau, Körpergröße auch. Das ist beides stabil, in einem gewissen Rahmen, aber das eine ist kontrollierbar und das andere nicht. Bei instabil wäre es die Anstrengung, die kontrollierbar ist. Ja? Ich strenge mich immer verschieden doll an und das kann ich auch kontrollieren. Instabil hingegen, wir sind immer noch im Instabilen, aber nicht kontrollierbar, dagegen ist die Energie. Also wenn ich zum Beispiel einfach schlecht geschlafen habe und den Tag wenig Energie habe, dann kann ich das nicht kontrollieren, schon gar nicht im Nachhinein. Und das ist auch instabil, weil das ja nicht immer gleich ist. Bei den externen Ursachen machen wir es genauso. Stabil wäre hier dauerhafte situative und soziale Ressourcen, wie zum Beispiel finanzielles Vermögen. Und das ist ja kontrollierbar, also natürlich theoretisch. Und eine nicht kontrollierbare, stabile externe Ursache wäre die Leichtigkeit bzw. Schwierigkeit einer Aufgabe. Ne, die können wir nicht kontrollieren, das liegt halt vor und das ist auch stabil, das verändert sich nicht. Instabil bei den externen Ursachen wären temporär verfügbare, situative und soziale Ressourcen, also im Gegensatz zu den dauerhaften. Das wäre also zum Beispiel guter Rat oder eine Unterstützung. Das ist kontrollierbar. Aber instabil, weil es ja nicht immer im gleichen Maße vorhanden ist. Und nicht kontrollierbar und instabil und extern wäre dann Glück oder Zufall. Genau, eigentlich ganz einfach. Und das ist so diese Einteilung, die verschiedenen, die es gibt. Gut ist, dass man daran halt einfach sehen kann oder sich nochmal klar machen kann, okay, was liegt eigentlich in meinem Kontrollbereich und was ist eigentlich immer gleich und was ist immer anders. Ich denke, da kann man schon auch einiges draus ziehen. Und unsere künftigen Erwartungen, Motivationen und Emotionen werden dann halt dann danach, also die beeinflussen das, eben diese Ursachen beeinflussen das ziemlich stark. Der nächste Punkt ist Attribution und Depression oder auch die Theorie der gelernten Hilflosigkeit von Seligman von 1975. Und da gibt es die Hypothese, nach der Depressionen darauf beruhen, dass man lernt, dass Handlungsergebnisse nicht kontingent auf das eigene Verhalten folgen, also Thema Selbstwirksamkeit. Das übertriebene Gefühl der persönlichen Verantwortung für negative Ergebnisse, also das ist dann nicht mehr keine Selbstwirksamkeit, sondern nur noch so eine negative Selbstwirksamkeit. Also man führt irgendwie der eigenen Ansicht her nur der eigenen Ansicht nach nur das Negative her. Spezielle Attributionsmuster für Unkontrollierbarkeit kann dann klinische Depressionen verursachen. Also wenn ich dann diese Muster wirklich verinnerliche, dass das so ganz feste, automatische Schemata sind, die ablaufen. Und dann gibt es noch den Begriff des sogenannten depressiven Realismus. Das ist die Annahme, der zufolge die Realitätswahrnehmung depressiver Personen eher mit der Wirklichkeit übereinstimmt als die Realitätswahrnehmung nicht depressiver Menschen. Das ist, klingt erstmal merkwürdig, aber das ist ja statistisch festgestellt, also es ist ja deskriptiv und nicht normativ, was es bedeutet nicht, ja, seht mal ein bisschen depressiver in die Welt und dann seht ihr das auch realistischer, weil ich gehe davon aus, auch da gibt es Studien, dass das auf gar keinen Fall irgendwie gesund oder zuträglich ist. Und ich hatte, glaube ich, in der letzten oder vorletzten Folge schon dieses eine TED-Video empfohlen über, was war denn das? Weiß ich schon gar nicht mehr. Auf jeden Fall ging es da auch darum, dass man, wenn man immer annimmt, dass alle einem nur feindlich gesinnt sind und immer nur das Schlechte wollen, dass das eben nicht realistischer ist und eben einem das vor allen Dingen im Leben auch überhaupt nicht weiterhilft. Und dieser depressive Realismus kann man auch so kurz definieren, dass depressive Menschen trauriger, aber klüger sind. Wie gesagt, das ist ja so eine Annahme, deswegen steht ja auch sogenannter depressiver Realismus. Und diese eine Empfehlung, die ich schon gegeben habe, wäre ja dann schon eine sehr gut fundierte Gegenargumentation. Ja, und in der Theorie, also in dieser Theorie der gelernten Hilflosigkeit, haben wir diese objektive Nichtkontingenz. Also die Nichtkontingenz ist dieses Nichtzusammenhängen von Handlungen und dem, was dann daraus folgt, also so einer Ursache. Nee, nicht Ursache, sondern die Wirkung. Und die objektive Nichtkontingenz ist dann quasi nichts, was die Person macht, ändert etwas an dem, was geschieht. Das ist so das ganz, ganz oben drüber, das Objektive. Das fängt an dann mit einer wahrgenommenen Nichtkontingenz. Also die Person merkt, dass von dem, was sie tut, nichts irgendwie die Sache ändert. Dann geschieht die Attribution, also diese Ursachenzuschreibung. Nichtkontingenz wird auf das innere stabile und global, auf die inneren stabilen und globalen Faktoren attribuiert. Was die globalen Faktoren sind, dazu kommen wir gleich später noch. Dann der nächste Schritt ist, dass die Erwartungen also es entstehen Erwartungen an diese Nichtkontingenz. Die Person kommt zu dem Schluss, dass künftige Handlungen nichts an dem ändern werden, was geschieht. Also, dass ich auch schon von vornherein davon ausgehe, dass das so sein wird. Und zum Schluss, die Symptome der Hilflosigkeit können dann halt Depressionen verbunden mit mangelnder Motivation sein. Mangelnde Motivation ist ja so auch schon, glaube ich, ein Indikator für Depressionen. Genau, also. Ja, das wird quasi auch so erlernt, ne? Ich stelle das fest. Beispielsweise habe ich Eltern, die überhaupt nie auf irgendwas reagieren, was ich tue. Ob ich gute Noten, schlechte Noten habe, ist völlig egal. Die beachten mich gar nicht. Dann ist das meine wahrgenommene Nichtkontingenz, ne? Nichts, was ich tue, ändert irgendwas. Dann attribuiere ich das auf so global. Also ich erkläre es gleich nochmal genauer, aber global wäre dann, dass ich von meinen Eltern auf den Rest der Welt schließe. Ne? Nichts, was ich tue, hat auf irgendwen irgendeinen Effekt. Und dann kommt halt die Erwartung, dass ich denke, ja gut, ich brauche ja gar nicht mehr irgendwie auf irgendein Ziel hinhandeln, weil es bringt ja eh nichts, es ändert ja eh gar nichts. Ja, und dann kann das halt sich krankhaft äußern in Depressionen und verbunden mit mangelnder Motivation. Klar, wo soll die Motivation herkommen, wenn ich nicht dran glaube, dass mein Handeln irgendwas bewirkt? Logisch. Genau, aber was ist jetzt mit diesen globalen Faktoren gemeint? Da geht es darum, dass diese Ursachen, haben wir hier auch wieder unterteilt in innere und extern. Das ist quasi wie bei den Leistungen. Und auch wieder in stabil und instabil. Allerdings haben wir es hier nicht unterteilt in kontrollierbar und nicht kontrollierbar, was ja für die Leistung super wichtig ist, sondern für global und spezifisch. Das ist jetzt halt bei dieser Attribution so wichtig, auf dieses Globale halt einfach. Ne, das Spezifische wäre jetzt intern und stabil, ne, also mir selber, was sich nicht ändert, ich bin für ihn unattraktiv. Und global wäre dann, ich bin unattraktiv für Männer, dass ich das, das ist dann dieses Attribuieren auf globale Faktoren. Instabil, eine instabile innere Ursache wäre auch, meine Gespräche langweilen ihn manchmal. Und global, meine Gespräche langweilen Männer manchmal. Ja, also ihr seht, wohin das führt, das ist wirklich sehr einfach. Das gibt es dann auch wieder extern. Stabil wäre, er ist gegenüber intelligenten Frauen allzu sehr auf Konkurrenz bedacht. Und global ist dann natürlich wieder auf alle Männer bezogen. Und instabil extern wäre, er war in einer zurückweisenden Stimmung. Und instabil wäre dann, Männer sind manchmal in einer zurückweisenden Stimmung. Na, das ist dieses ganz einfach, dieses Attribuieren auf globale Faktoren. Immer so von einzelnen Erfahrungen, die mich dann prägen. Genau, so viel zur Depression. Und jetzt ist das nächste Fehlattribution von Erregung. Also wie stellen wir fest, was wir fühlen, ist hier die Frage. Ja, das ist, wenn man sich damit schon mal so ein bisschen beschäftigt hat, auch mit dem eigenen Innenleben, das ist oft gar nicht so einfach herauszufinden, okay, was ist das jetzt eigentlich gerade für ein Gefühl? Und die Schlussfolgerung über den eigenen Gefühlszustand ist auch sozial beeinflussbar. Also es ist nicht einfach eine Sache von mir, sondern auch von dem, wie ich denke über die Welt, was ja auch von außen viel mit beeinflusst wird. Also klar habe ich einerseits diese physiologische Erregung von meinem Nervensystem. Das ist aber nach dieser Theorie nur für die Intensität von meiner Emotion zuständig. Was aber für eine Emotion oder sozusagen die Qualität der Emotion dann bestimmt, ist die Kognition über die Situation. Also irgendwas, also eine Situation, die löst ja letztendlich erst diese Emotionen aus. Und wie ich über diese Situation denke, entscheidet, was für eine Emotion. Na, also ich könnte mich in einer Situation befinden, zum Beispiel, ich sitze in einer Achterbahn und habe Höhenangst. Dann ist natürlich durch die Kognition, dass ich darüber nachdenke, auch dass ich Höhenangst habe, das ist so hoch, so weit weg, ich könnte mich verletzen, ich könnte sterben, ich könnte rausfallen, ist natürlich die Emotion Angst. Wenn ich aber, jetzt mache ich meine Schublade auf, Adrenalin-Junkie bin, ne, dann ist natürlich eher Freude oder auch Vorfreude so. Ich kann etwa ahnen, was passiert und wie ich mich fühlen werde und darauf freue ich mich. Und dann ist das natürlich eine ganz andere Emotion. Und wie sehr mein Nervensystem angeregt ist, das macht dann quasi die Intensität. Ja, ich hoffe, das ist jetzt ein bisschen rübergekommen. Ich musste auch ein paar Mal überlegen, anhand nur dieser paar kurzen Beschreibungen, wie genau das jetzt gemeint ist. Aber ich denke, so ist es doch zumindest ziemlich nah dran. Genau, nach der Fehlattribution von Erregung gehen wir jetzt in die Attributionsverzerrung. Was ist das wieder? Da gibt es auch mehrere Aspekte, die wir uns angucken müssen. Das erste ist der Unterschied zwischen AkteurInnen und BeobachterInnen. Da gibt es eine hypothetische allgemeine Neigung von Menschen, ihr eigenes Verhalten stärker mit der Situation und das Verhalten anderer Personen stärker mit deren Disposition zu beschreiben oder zu erklären. Also mein Verhalten ist eher der Situation geschuldet und das der anderen ist, weil die so sind, sozusagen, ganz kurz. Menschen unterschätzen die situativen Einflüsse bei anderen. Das Verhalten als Ausdruck der entsprechenden inneren Disposition, das ist dann das, was eher verstanden wird, auch wenn es durch situative Faktoren verursacht wird. Na, also beispielsweise ein aggressives Verhalten, würden wir eher beschreiben als Ausdruck einer aggressiven Persönlichkeit und nicht auf einen situativen Faktor, wie zum Beispiel eine vorangegangene Provokation. Ja, also Beispiel, na, ich wohne vielleicht in einer WG und eine Mitbewohnerin kommt nach Hause und schlägt die Tür zu und ja, keine Ahnung, irgendwas scheppert und man könnte dann dahin kommen, ja, die ist ja voll aggressiv und dies und das, aber dass vielleicht halt der Tag echt beschissen gelaufen ist und sie vielleicht noch irgendwie dumm angemacht wurde vor der Haustür oder was weiß ich, das sehen wir dann weniger. Also wenn wir das nicht reflektieren natürlich, ne? Es geht ja darum, wie das erstmal so in uns abläuft. Und eine Erklärung dazu ist, dass wir mehr Informationen zu Faktoren haben, die das eigene Handeln erklären. Und die Aufmerksamkeit auf die Beobachtung bei anderen stärker auf die Person als auf die Situation gerichtet ist. Denn über die Person haben wir meist viel mehr Informationen als über die Situation, bei der wir ja natürlich gar nicht dabei waren. Wie die Person jetzt quasi die Wohnung betritt, wissen wir ja nicht, welche Situation jetzt dazu geführt hat, dass sie sich so oder so fühlt. Und für uns selber kennen wir natürlich immer die Situation, in der wir uns befinden. Und dann können wir das viel leichter sagen, ja, Das ist ja, weil heute irgendwie so schlechtes Wetter ist oder weil ich so schlecht geschlafen habe oder keine Ahnung, weil mich irgendwer blöd angemacht hat. Und das würden wir jetzt bei anderen erstmal nicht so denken, sondern das eher auf die Persönlichkeit beziehen. Genau, das ist der Unterschied zwischen AkteurInnen und BeobachterInnen, also Persönlichkeit und Situation. Und dann gibt es noch die selbstwertdienliche Attributionsverzerrung. Also nochmal, Verzerrung ist es bei dem ersten jetzt natürlich deshalb, weil ich halt unterschiedliche Kriterien der Beurteilung heranziehe, je nachdem, ob es sich um mich oder um eine andere Person dreht. Und die selbstwertdienliche Attributionsverzerrung ist eine motivierte Attributionsverzerrung, die dazu dient, das eigene Selbstwertgefühl zu erhalten oder zu verbessern. Und statt neutrale BeobachterInnen sozialer Ereignisse zu sein, interpretieren wir diese manchmal so, dass sie uns schmeicheln. Ja, das kennt man bestimmt auch. Also ich glaube, das geht auch in die Richtung, was ich vorhin meinte, mit dem, ja, ich habe irgendwie eine schlechte Note geschrieben, weil das Wetter so schlecht war oder weil ich heute schlecht geschlafen habe. Und das schmeichelt uns ein bisschen, weil es ja nicht wirklich unser Versagen ist dann. Genau, oder andersrum, wenn ich dann eine gute Note geschrieben habe, ist es dann vielleicht nicht das Glück, dass ich gerade das ziemlich gut gelernt hatte und das, was ich gar nicht gelernt hatte, nicht dran kam, sondern ich bin natürlich einfach da gut drin. Sowas, denke ich mal, wären da gute Beispiele. Interessant ist hier, dass bei depressiven Personen und Angehörigen kollektivistischer Kulturen diese Verzerrungen schwächer ausfallen. Also bei depressiven Personen ist es klar, ne, die interpretieren die Umgebung nicht so, dass es ihnen schmeichelt, sondern eher das Gegenteil. Und kollektivistische Kulturen machen das auch weniger. Das finde ich auch ziemlich spannend, weil das nicht zu tun, na gut, könnte man sich auch drüber streiten, aber ich glaube, also nicht so eine Attributionsverzerrung zu haben, dass es einem selber schmeichelt, das gibt einem ja eine bessere, klarere Sicht auch auf sich selbst, würde ich sagen. Weil ich jetzt nicht weiß, ob das unbedingt damit zusammenhängen muss. Aber dass halt in kollektivistischen Kulturen auch schwächer ausfällt, also zumindest ist es mal interessant, weil halt da dieser Egoismus und diese Ellbogengesellschaft halt einfach nicht so verbreitet ist. Ne? Auch dieser neoliberalistische Gedanke, den wir immer wieder kritisieren, auch innerhalb unserer Arbeit. Und auch außerhalb davon. Ja, und genau, ach, hier steht sogar, ein Beispiel wäre eine Deutung von Klausurergebnissen, ja, genauso wie ich es vorhin hatte. Ja, ne, das ist, wenn man sich vorher nicht nochmal in das Skript einarbeitet, bevor man so eine Folge macht. Aber gut, dann habe ich das ja ziemlich gut ausgesucht. Wisst ihr, das ist jetzt, könnte man sagen, war jetzt eine selbstwertdienliche Attributionsverzerrung. Ich habe das ja super ausgesucht und ja, das. Vielleicht liegt es daran, dass ich es beim Ausarbeiten einfach so mitgelesen habe oder mich noch irgendwie an das Seminar erinnere und das deswegen genau das Beispiel genommen habe. Aber ich bin jetzt erstmal direkt davon ausgegangen, dass ich ja echt ein gutes Beispiel gefunden habe, weil es ja dann hier auch so steht. Ich glaube, das wäre schon eine selbstwertdienliche Attributionsverzerrung. Habt da gleich ein praktisches Beispiel. Ja, jetzt sind wir etwa bei der Hälfte und jetzt geht es in den größten Teil. Das ist nämlich die soziale Kognition. Ja, was ist das jetzt wieder? Das ist ein umfassendes Thema innerhalb der Sozialpsychologie, das sich damit beschäftigt, zu verstehen, wie wir über uns selbst und über andere Menschen denken und wie die beteiligten Prozesse unsere Urteile und unser Verhalten in sozialen Kontexten beeinflussen. Beispiele. Also Fragen. Warum nahm ich an, der Mann an der Kaffeemaschine im Vorstandszimmer sei der Chef der Firma, während er doch tatsächlich der Sekretär ist? Warum nahm ich an, dass Dr. Alex James männlich und weiß ist? Und wie kam es, dass ich mir Albert als älteren Mann vorstelle? Ja, dass das alles so ist, also oder sehr weit verbreitet, höchstwahrscheinlich so ist, das wissen wir, denke ich. Aber warum das so ist, das ist ja jetzt die entscheidende Frage. Also, warum zieht man beim Urteil über andere so leicht voreilige Schlussfolgerungen? Das erste, was wir dafür nutzen, ist die Kategorisierung. Das ist die Tendenz, Objekte, einschließlich Menschen, aufgrund gemeinsamer charakteristischer Merkmale in diskrete Gruppen einzuteilen. Na klar, ich kategorisiere halt. Das zweite, was wir nutzen, sind Schemata. Ein Schema ist eine kognitive Struktur bzw. mentale Repräsentation, die vorverarbeitetes Wissen über Objekte oder Menschen bestimmter Kategorien umfasst. Unsere Erwartungen im Hinblick darauf, wodurch diese Objekte oder Gruppen definiert werden. Also wir haben zum Beispiel diese Kategorisierung abgeschlossen und haben dann vielleicht die Kategorie StreberInnen. Und dann haben wir da ein Schema, StreberInnen schreiben gute Noten, haben kaum Hobbys, weil sich die ganze Zeit mit Schule und Lernen beschäftigen. Beispielsweise wäre jetzt so ein Schema, das erwarten wir dann, dass sie so sind. Und dann, oder was dann passiert, ist halt, ich denke mal eher dieses, sie schreiben gute Noten und wissen sehr viel. Und dann ist die nächste Stufe die Heuristik oder auch die Faustregel. Eine oft genutzte, nicht optimale Faustregel, die Menschen verwenden, um zu einem Urteil zu gelangen, die in vielen Fällen effektiv ist, jedoch nicht in allen. Zum Beispiel Stereotype. Ja, könnte ich sagen, ja gut, was ich halt gerade meinte, die haben ja gar keine Hobbys, die sitzen den ganzen Tag nur zu Hause und lernen und lesen und keine Ahnung. Mag in vielen Fällen vielleicht stimmen, aber ja sicher nicht in allen. Also es macht gar keinen Sinn, wenn ich einzelne Menschen betrachte, da irgendwie sowas anzunehmen, was vielleicht statistisch oft vorkommt. Genau, also Kategorisierung, Schema und Heuristik. Was passiert dann aber beim Schlussfolgern automatisch, also was wir gar nicht so in der Hand haben? Das eine sind die sozialen Kategorisierungen. Ja, also das, was wir jetzt oben schon hatten. Und was sind dann Vorteile oder Nutzen? Warum passiert das automatisch? Weil das eine lebenswichtige Anpassungsleistung ist, Personen schnell einzuordnen. Weil ich kann ja nicht immer alle Menschen ewig lang erst kennenlernen, ewig viel mit den Zeit verbringen, um die irgendwie einschätzen zu können. Ich begegne ja Hunderten, manchmal Tausenden Menschen am Tag, je nachdem, wie mein Leben so organisiert ist und muss ja auch einige davon auch relativ schnell einordnen. Und in der Evolution selber ist es auch für das Erkennen von Gefahren und Hilfsbedürftigkeit. Also, dass ich Menschen zum Beispiel als potenziell aggressiv einschätze, das kann ja auch heutzutage noch helfen. Wobei das natürlich dann auch immer wieder Personen über einen Kamm schert, bei denen das vielleicht gar nicht so ist. Ich habe selber auch zum Beispiel einen sehr guten Freund, der kann einem einfach durch seine Ausstrahlung teilweise ein Gefühl vermitteln, dass er echt gefährlich ist, aber ist er halt einfach überhaupt nicht. Das ist einfach eine Fehleinschätzung. Und die Vereinfachung der Umwelt spielt dann natürlich auch eine Rolle. Die Welt wird geordneter, besser vorhersagbar und damit kontrollierbarer. Das ist so frei nach dem Motto Luhmann, es geht nur um Komplexitätsreduktion. Aber wir haben dann das Problem, dass das halt einfach nicht immer zutrifft, sondern halt nur in manchen Fällen. Ja, manchmal ist es ja auch komplett falsch und es trifft einfach fast gar nicht zu. Das ist ja auch noch das Problem. Je nachdem, welche Informationen wir für die Kategorisierung heranziehen. Genau, dann haben wir aber auch das Priming. Das ist eine kognitive Aktivierung aufgrund eines Reizes. Also erleichtert quasi die kognitive Verarbeitung weiterer verwandter Reize. Das kommt da auch noch dazu. Und es geschieht oft unbewusst. Das heißt, der Reiz muss nicht bewusst wahrgenommen werden. Also ich habe irgendeinen Reiz und der regt so ein ganzes Muster dann an weiteren Reizen. Und legt auch so eine gewisse Gedankenstruktur vor. Wir hatten das in der Vorlesung am Beispiel vom Begriff Pferd und dann attribuiert man da sofort so weitere Begriffe, so Schweif und Reiten und Gerte und Helm, Zaumzeug, Sattel, Mähne, Bürste, lauter so Sachen, die dann irgendwie zusammenhängen. Und das ist dann mit Priming gemeint. Das nächste wäre das Aktivieren von Stereotypen. Da hatten wir schon mal kurz oben. Eine kognitive Struktur, die unser Wissen, unsere Überzeugung und Erwartungen über eine soziale Gruppe von Menschen enthält. Ich denke, über Stereotype haben wir uns schon so oft unterhalten, da müssen wir nicht näher drauf eingehen. Das nächste ist dann das Aktivieren von Schemata. Auch das geschieht automatisch. Das sind halt diese Pakete von vorverarbeiteten Informationen. Und die beinhalten unser Wissen und unsere Erfahrung über Objekte und Personen. Eine schnelle Eindrucksbildung kann damit passieren, aufgrund des Wissens über eine bestimmte Personenkategorie. Also Aktivierung von bestimmten Schema dann eben. die Schemata sind sehr schnell verfügbar, weil sie aufgrund von kognitiven Reizen aktivierbar sind, also Priming da passieren kann. Und die Richtigkeit der Schemata wird von uns eigentlich kaum angezweifelt, deswegen passieren die auch automatisch. Beispiel, was wir hierzu hatten, ist die Kategorisierung Geschäftsfrau quasi. Da haben wir hier so vier Eigenschaften, ist ehrgeizig, motiviert, hart arbeitend und rücksichtslos. Sind so Sachen, die wir damit attribuieren würden. Und bei rücksichtslos könnten wir dann auch weiterdenken, das macht einen direkt unbeliebt, wird von KollegInnen nicht gemocht und ist sicher auch intolerant gegenüber KollegInnen mit Kinderbetreuungsproblemen. Das würde man dann so in rücksichtslos direkt reinbauen und das wird dann wieder mit der Geschäftsfrau in Verbindung gebracht. Und das ist dann dieses Schema, was abläuft, dieses Denkschema. Das nächste wäre dann die Verwendung von Heuristiken oder auch Faustregeln, mentalen Abkürzungen, das, was wir oben hatten. Wieso ist das automatisch? Hier haben wir die Ursache. Nicht alle Informationen sind verfügbar oder werden beachtet. Bewusst oder unbewusst, das ist dann wieder bei der sozialen Wahrnehmung, also wie wir das am Anfang hatten. Und der Vorteil davon ist, wir führen ressourcensparende Schlussfolgerungen durch. Ja, in den meisten Lebenssituationen sind das dann auch hinreichend gute Ergebnisse tatsächlich. Wir brauchen dafür nicht viel nachdenken, nicht viel recherchieren, nicht viel nachfragen. Es gibt natürlich aber auch Nachteile. Eine voreilige und systematisch verzerrte Schlussziehung in komplexen Situationen kann halt zu Urteilsfehlern führen und vor allen Dingen zum Akzeptieren von Urteilsfehlern. Denn wir machen das ja oft dann trotzdem immer wieder, auch wenn sich das mal als falsch rausgestellt hat. Und innerhalb dieser Heuristik gibt es jetzt nochmal vier verschiedene Arten der Heuristik. Das erste ist die Verfügbarkeitsheuristik. Das sind Ereignisse, die im Gedächtnis einer Person besonders leicht verfügbar sind. Und die werden zur Schlussfolgerung bevorzugt herangezogen. Beispiel, der Rettungssanitäter, der häufig mit Verkehrsunfällen zu tun hat, wird die Wahrscheinlichkeit eines Unfalls eher überschätzen, während ein normaler Verkehrsteilnehmer, vielleicht einer, der noch nie einen Unfall hatte, dieselbe eher unterschätzt. Ne? Je nachdem, was in unserem Gedächtnis eher präsent ist. Das nächste ist die Repräsentativitätsheuristik. Eine singuläre Information wird als repräsentativ für eine ganze Klasse von Informationen angesehen, sodass auf der Grundlage einer einzelnen Information Aussage über viele Ereignisse getroffen werden. Das hat dann viel mit Wahrscheinlichkeit zu tun, also auch so Urteile über die Wahrscheinlichkeit, dass ein Ereignis in eine Kategorie gehört. Könnte man jetzt sagen, dass man die Reihe Kopf-Zahl-Kopf-Zahl beim Münzewerfen als repräsentativer fürs Münzewerfen sieht als viermal Kopf hintereinander. Oder auch bei der Lotterie erscheint die Zahlenfolge 10, 4, 8, 48, 35, 27 oder sowas als repräsentativer für übliche Ergebnisse einer Ziehung als die Zahlenfolge 1, 2, 3, 4, 5, 6, die objektiv halt mit gleicher Wahrscheinlichkeit auftreten kann. Das ist ein bisschen Mathematik, ne? Also die Wahrscheinlichkeit ist quasi die gleiche. Und das gilt demgegenüber als nicht zu erwartendes Ereignis und wird kaum getippt. Und genau, das ist diese Repräsentativitätsheuristik, dass wir irgendwas eine Wahrscheinlichkeit zuschreiben, die sie eigentlich gar nicht hat, aufgrund von einzelner Merkmale. Dann gibt es die Heuristik der Verankerung und Anpassung. Auf der Basis einer einzelnen Information wird zunächst ein Beurteilungsanker gesetzt. Ne, hatten wir auch am Anfang zum Beispiel warm oder kalt, so ganz generell. Gegebenenfalls erfolgt dabei eine Verzerrung der Urteilsbildung im Sinne einer Anpassung der später verarbeiteten Informationen in Richtung auf den Anker. Also dass wir das, was wir später sehen, vielleicht dann eher, also wir nehmen eine Person als warm wahr und würden das dann, was wir danach wahrnehmen, vielleicht eher in Richtung warm verzerren, damit das zu diesem Anker warm passt. Ein Beispiel wäre hier der erste Eindruck im Bereich der Personenbeurteilung, der natürlich alle weiteren Prozesse der Urteilsbildung prägt. Wie ich das jetzt schon hatte als Beispiel. Das wäre auch so ein erster Eindruck-Ding. Und die letzte Heuristik wäre die Simulationsheuristik. Stehen einer Person keine Informationen zur Verfügung, so erfolgt die Urteilsbildung auf der Grundlage ihrer Vorstellungskraft. Diese wiederum wird von früheren Erlebnissen des Individuums geprägt. Beispiel: Die meisten Menschen stellen sich einen Außerirdischen als menschenähnliches Lebewesen mit aufrechten Gang, Kopf und Arm vor. Das Unbekannte wird dabei unter Rückgriff auf bereits Bekanntes simuliert. Na, also, wir haben halt keine Informationen darüber, wie Aliens aussehen könnten. Nehmen aber das an, was wir so aus früheren Erlebnissen kennen. Aus Filmen, aus Büchern, aus Videospielen, aus Zeichnungen. Und da sind die doch oft sehr menschenähnlich gezeichnet. Vor allen Dingen meist auf zwei Beinen aufrecht. Das kann man, glaube ich, schon auf jeden Fall so sagen. Und so würden wir das uns dann auch eher vorstellen. Das ist quasi dann die Simulation aufgrund von Fehlen von Informationen. Genau. Also nochmal kurz in der, was heißt kurz, es war jetzt doch eine ganze Menge, ne? Das war jetzt schon nur, was beim Schlussfolgern automatisch passiert. Jetzt hatten wir nochmal die soziale Konkretisierung, das Priming, das Aktivieren von Stereotypen, dann das Aktivieren von den Schemata zu den Stereotypen und die Verwendung von Heuristiken. Und unter den Heuristiken gibt es die Verfügbarkeitsheuristik, die Repräsentativitätsheuristik, die Heuristik der Verankerung und Anpassung und die Simulationsheuristik. Genau, und jetzt kommen wir zum letzten Punkt unter Punkt 3, und das ist, welche Faktoren ermöglichen es uns, sorgfältige, überlegtere Urteile zu fällen? Also dieses Automatische so ein bisschen zu unterbrechen. Ja, erstmal das Offensichtlichste, Reden hilft. Also ganz klar, wenn ich einer Person gegenüber Vorurteile habe und mich dann mit der Person unterhalte, wird es in fast allen Fällen auf jeden Fall relativiert, wenn ich das auch wirklich annehme. Beispiel, was wir dazu hatten, ist wirklich ganz, ganz Klischee-Beispiel. Ich lese es mal kurz vor. Kürzlich erzählte ein Kollege, wie er auf einer Party einem Mitglied einer anderen Fakultät vorgestellt wurde, einem Informatiker. Als ich ihn zum ersten Mal sah, dachte ich, Computerfreak. Die grelle 70er-Jahre-Kleidung, die altmodische Brille, der schreckliche Haarschnitt. Der Typ, der Skoda fährt und sich endlos Folgen von Star Trek ansieht. Nachdem ich nur ein paar Minuten mit ihm geredet hatte, musste ich allerdings noch einmal drüber nachdenken. Der Typ war cool, ein echtes Partytier, fuhr einen Audi TT und ging in seiner Freizeit zum Bungee-Jumping. Mein erster Eindruck hätte nicht mehr daneben liegen können. Ja, ich denke, da haben wir alle unzählige Beispiele für. Genau, was ist das Nächste, was noch hilft, außer miteinander reden, wäre das Setzen von Zielen. Hier bin ich mir tatsächlich nicht ganz sicher. Ich habe eine Weile drüber nachgedacht und ich würde es jetzt vorsichtshalber mal erklären, dass ich mir das Ziel setze, meine Beurteilung und meine Urteile sorgfältiger zu fällen, dass ich halt wirklich das zum Ziel nehme. Weil Ziele generell konnte ich jetzt irgendwie nicht den Rückschluss darauf ziehen, wie das gemeint ist. Aber ich denke, bei dem Ziel, eine sorgfältige, überlegtere Beurteilung ganz generell fällen zu können, wird es ersichtlich. Da haben wir implizite Ziele. Was sind implizite Ziele? Das sind nicht offen ausgesprochene und nicht formalisierte Ziele. Also was ich einfach, ja, was ich sage, ich fühle das so, könnte man sagen, dass ich das will, dass das ein Ziel von mir ist. Und implizite Ziele nehmen Einfluss auf die Aktivierung von Stereotypen. Ja, wenn ich so ein Ziel habe, ja, ist irgendwie sorgfältiger, überlegtere Urteile zu fällen, gar nicht jetzt groß wie, genau oder so, sondern das einfach so in mir fühle und das so möchte, dann hat das Einfluss halt auf die Aktivierung von Stereotypen. Die wirken im Zusammenhang mit der Motivation der oder des Wahrnehmenden, sich in einer bestimmten Weise zu verhalten. Und das wirkt dann wie Priming, ne? dass ich das dann einfach mit ähnlichen Sachen verbinde. Und das kann dann automatische Prozesse unterbrechen. Also wie gesagt, das ist jetzt nicht so, so klar, nicht so einfach. Mit dem Priming, ja, wie könnte man das dann erklären? Also beispielsweise, ich habe mir das halt vorgenommen, ne? Ich möchte meine Urteile besser fällen. Und dann habe ich vielleicht eine Kategorie, was hatten wir vorhin, Streber, StreberInnen. Und dann führt das vielleicht dazu, dass ich so ein ganz, ganz klares Denkmuster dann schon habe. Also wie so ein Priming. Das heißt, okay, Beurteilung, das heißt,
nochmal prüfen, was ich jetzt annehme, was ich denke, warum denke ich das. Und das könnte ja auch so ein Priming sein, dass wir von einem zum anderen weitergehen und sich das dann so aufbaut und wir dann quasi diesen automatischen Ablauf davon üben können, dass wir halt diese vorschnellen Beurteilungen nicht mehr haben, weil wir das schon so oft gemacht haben, so oft irgendwie neu drüber nachgedacht haben, dass das wie Priming funktioniert, dass sobald wir jemanden beurteilen, diese Struktur losgeht. Dieses, okay, ist das jetzt wirklich sinnvoll, das so zu beurteilen? Wo habe ich denn diese Information her? Dass das dann so automatische Sachen sein könnten. Also so erkläre ich mir das. Ich habe wirklich keine Ahnung, ob das stimmt. Aber unabhängig davon würde ich sagen, dass allein, dass man sich das Ziel nimmt, sorgfältiger und überlegter Urteile zu fällen, dass das auf jeden Fall dabei hilft, das zu tun. Halt, ich muss das halt nur wirklich als Ziel haben. Und das Dritte, was uns dabei hilft, ist das Unterdrücken der Wirkung von Stereotypen. Was ist dazu nötig? Das ist nämlich gar nicht so einfach, da braucht man auch Ressourcen für. Das ist einmal das Bewusstsein über den Einfluss von Stereotypen. Also das Bewusstsein, was wir in dieser Folge jetzt beispielsweise erlangt haben mit diesem Thema, wie Stereotype uns beeinflussen und was davon auch so automatisch läuft und wie das funktioniert, das ist erstmal nötig, um das überhaupt zu erkennen. Die Verfügung über kognitive Ressourcen, um Kontrolle über das eigene Denken auszuüben, auch das brauche ich. Und die Motivation, nicht stereotyp zu reagieren. Ja, also das wäre dann das mit dem Setzen von den Zielen zum Beispiel. Ja, wenn ich das Ziel habe, dann geht das natürlich auch nur mit einer Motivation, dass ich das wirklich nicht möchte. Und die persönliche Relevanz der Zielperson spielt dabei auch noch eine Rolle, also die ich beurteile. Ist die Zielperson von geringerem Interesse, dann reicht eine Kategorisierung meist aus, wenn ich die gar nicht jetzt persönlich kennenlernen will, sondern vielleicht einfach nur irgendwie, ja, halt einfach nicht persönlich kennenlernen will, sondern vielleicht irgendwie anders mit der Person zu tun habe oder auch einfach gar nicht. Und ist die Zielperson mittelmäßig oder hochinteressant, dann brauche ich eine Fokussierung von Aufmerksamkeitsressourcen, um die Persönlichkeitseigenschaften einzuschätzen. Und das ist dann eine individualisierte Eindrucksbildung, ne, auf die Person, bei denen ich halt sage, also jetzt mal so ganz verkürzt, dass es die mir wert sind, dass ich da diese Ressourcen aktiviere, um halt diese ganzen automatischen Stereotypen oder auch dieses Priming oder diese Kategorisierung, was auch immer, Heuristiken, dass ich das alles nicht haben will. Und was ist da jetzt nochmal wichtig, zusammenfassend? Also wenn ich dagegen vorgehen will, Handeln und Denken erfordert Ressourcen. Das muss man sich also wirklich vornehmen. Das ist nichts, was man sagt, ja, okay, jetzt weiß ich das, dann werde ich das irgendwie mal ändern, wenn es da mal dazu kommt und dies und das, sondern das glaube ich nicht, dass das so einfach ist. Man muss sich da wahrscheinlich wirklich mal hinsetzen, sich mit sich auseinandersetzen, okay, wie fälle ich eigentlich Urteile? Das ist erstmal das Erste, so eine Vorleistung quasi, um dann darüber zu gehen, okay, was müsste ich denn anders machen? Und das ist ja dann gar nicht so einfach, das muss man ja auch erstmal üben. Und dafür muss man sich das ja auch erstmal herlegen, wie man das dann macht, wenn es zu so einer Situation kommt. Also das frisst ganz schön Ressourcen, würde ich sagen. Und sorgfältigere, überlegtere Urteile sind abhängig von Bewusstsein, Ressourcen und Motivation. Ne? Also nicht nur die Ressourcen, sondern auch das Bewusstsein darüber und halt die Motivation, dass ich das auch wirklich will, dass es mir auch wichtig ist. Und ich denke, wenn ich Sozialpädagogik studiere und mir das nicht wichtig ist, dann ist vielleicht so ein bisschen verfehlt meine Richtung, würde ich jetzt mal so ganz kühn behaupten. Denn wenn ich Menschen einschätze, mit denen ich zu tun habe, mit denen ich vielleicht sogar Beziehungsarbeit mache und dann mit irgendwelchen Kategorisierungen oder Heuristiken daherkomme, dann wird die Situation, nicht die Situation, dann wird die Beziehung, die da aufgebaut wird, vermutlich gefährdet werden. Oder zumindest die Qualität der Beziehung wird dadurch gefährdet. Ja. So nochmal meine Meinung am Ende. Genau, und das war jetzt die soziale Wahrnehmung, die Attributionstheorie und die soziale Kognition. Und damit haben wir es geschafft in der Sozialpsychologie. Damit sind wir jetzt durch und dann wird es jetzt demnächst losgehen mit der Soziologie. Das ist ja beides im selben Modul, ne? Sozialpsychologie und Soziologie. Und dieses Teilmodul hätten wir jetzt erledigt. Ich hoffe, ihr konntet mir folgen. Ich hoffe, auch wenn ich allein war, war es trotzdem nicht zu langweilig und ein bisschen unterhaltsam. und ihr konntet wieder ein bisschen was mitnehmen. Ansonsten, ja, wie immer, dann euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Du kannst gut mit Menschen umgehen.
Naja, sie sind doch meine eigene Spezies.